So, also, willkommen zum zweiten Teil des Vorkurses, zur zweiten Vorlesung, zum zweiten Vorlesungsteil. Worum soll es jetzt gehen? Es soll um Prozessverwaltung gehen. Das heißt, was sind Prozesse eigentlich? Was kann man da so machen? Wie kann man Sachen anhalten, fortsetzen und so weiter? Dann geht es um Pipes, das ist grob. Wie lässt man verschiedene Programme zusammenarbeiten? Rechteverwaltung, was schon in dem ZIP-Vortrag angesprochen wurde und kurz wahrscheinlich auch vorhin angesprochen wurde, dass man sich natürlich in so einem System, in dem 9000 andere User sind, ein bisschen Gedanken drüber machen will, wer kann jetzt gerade auf was zugreifen? Und man vielleicht nicht jedem anderen Zugriff auf seine AUD-Abgaben geben will, weil dann greifen da vielleicht auch Leute drauf zu, dann kopieren da vielleicht Leute Dinge und dann gibt es am Ende Plagiate. Ja, dann ein bisschen was über die Secure Shell. Für alle, die auch mal von zu Hause arbeiten wollen, weil man kann zumindest alles, was Kommandozeile angeht, problemlos auch von zu Hause im ZIP aus machen. Und ja, dann am Ende ist es so ein bisschen, mal schauen, wie viel Zeit wir da noch haben. Gestern war es ein bisschen knapp. Eine Auflistung einfach, was es sonst noch an netten Dingen gibt, die man so auf der Kommandozeile anstellen kann. Einfach Dinge, von denen man mal gehört haben kann. Aber fangen wir mal an mit den Prozessen. Also, was versteht man überhaupt grundsätzlich unter einem Prozess? Ein Prozess ist ein gestartetes und laufendes Programm. Das heißt, das Ding, was auf der Festplatte liegt, ist ein Programm. In dem Moment, wo ihr es ausführt, ist es ein Prozess. Jeder Prozess hat eine Ansammlung an fixen Eigenschaften, die zu ihm gehören. Der Prozess gehört zu einem Benutzer, der ihn gestartet hat. Und der Prozess hat eine Prozess-ID, die auf diesem Computer, solange bis ihr den Computer neu startet, eindeutig ist. Das ist einfach eine Ganzzahl, die hochzählt. Der erste Prozess, der gestartet wird, bekommt die 1 oder die 0. Und alle späteren bekommen aufsteigende Nummern. Ja, was ihr mit Sicherheit schon gemerkt habt, ist, wenn man ein Programm in einem Terminal startet, dann läuft da erstmal dieses Programm. Und dann ist das Terminal blockiert und nimmt sonst keine weiteren Befehle mehr entgegen. Da sagt man auch, der Prozess, der in dem Terminal gestartet wurde, läuft im Vordergrund. So, Beispiel, wir wollen eine große Datei auf unseren USB-Stick kopieren und ja, das starten wir jetzt und das läuft. Jetzt haben wir beschlossen, wir wollen unser Terminal wieder, es dauert uns zu lange. Ctrl-C drücken oder Steuerung-C drücken, beendet das gerade im Vordergrund laufende Programm. Das ist jetzt weg. Das konnte das, was es mal angefangen hat, nicht fertig machen. Wir haben jetzt nicht unser Ziel erreicht, wir haben keine Daten kopiert, aber wir können wieder was anderes machen. Was kann man jetzt noch machen? Also, wir kopieren jetzt wieder was. Und jetzt sagen wir, wir wollen es aber nicht beenden, sondern wir drücken Ctrl-C, Ctrl-Z statt Ctrl-C. Und jetzt kommt dann diese Ausgabe. Jetzt steht da, CP stopped. Da steht noch irgendwie so eine komische Anmerkung von so einem in eckigen Klammern 1 mit einer Plus dahinter. Das kommt gleich noch, was das ist. Und dann steht halt da, welchen Prozess wir gerade genau gestoppt haben, also inklusive seiner Argumente. Der Prozess ist jetzt pausiert. Und tut im Moment auch einfach mal nichts mehr. Also die Daten werden nicht weiter kopiert. Vielleicht noch kurze Anmerkung. Hier dieses Dach Z und auf der Seite davor dieses Dach C ist einfach eine Darstellung, wie der Computer euch mitteilt, dass gerade jemand Steuerung C oder Steuerung Z gedrückt hat. Also dieses Dach ist auf der Kommandozeile ein Kürzel für eine Tastenkombination, die aus Steuerung und der dahinterstehenden Taste besteht. So. Ja, was können wir jetzt damit machen? Wir haben das Ding jetzt angehalten, aber das hängt jetzt halt irgendwie so pausiert in der Luft rum und tut nichts mehr. Naja, der einfachste Weg, das weiterlaufen zu lassen, ist FG für Foreground. Das bringt das gestoppte Programm wieder in den Vordergrund. Das heißt, das Programm läuft jetzt weiter, macht da weiter, wo es angehalten wurde, blockiert aber auch wieder unser Terminal. Das heißt, wir müssen jetzt halt so lange warten, bis das Kopieren abgeschlossen ist und dann können wir in diesem Terminal wieder was machen. Das heißt, nach wie vor läuft gerade genau ein Programm. Wir haben es nur mal zwischendrin angehalten und lassen es danach weiterlaufen. So, was man stattdessen auch noch machen kann, ist BG statt FG. Das Kommando BG für Background führt auch das angehaltene Programm weiter aus, aber es führt das jetzt im Hintergrund aus. Und das teilt es uns mit, indem es uns nochmal sagt, was führt es denn jetzt im Hintergrund aus? Wieder mit dieser komischen 1 in diesem Kästchen, mit dem Plus dahinter. Und da ist noch was dazugekommen. Weil was sich noch geändert hat, ist, jetzt steht hier ein kaufmännisches Und. Dieses kaufmännische Und, was das bedeutet, das sehen wir gleich. Also, ja, nochmal so erst die Feststellung. Was wir jetzt damit erreicht haben, ist tatsächlich echtes Multitasking. Jetzt läuft dieses Ding im Hintergrund und wir können andere Sachen im Vordergrund machen. Das heißt, jetzt passieren tatsächlich verschiedene Dinge parallel. Ja, dieses kaufmännische Und, das wir gerade schon in der Ausgabe von dem BG gesehen haben, können wir auch direkt benutzen. Das ist nämlich, wenn man es als letztes Parameter an irgendeinen Befehl anhängt, sorgt es dafür, dass eure Shell diesen Befehl gleich im Hintergrund ausführt. Das heißt, ihr führt den Befehl aus und ihr bekommt sofort eine neue Shell-Prompt und könnt sofort neue Eingaben machen. Und der Befehl, den ihr gestartet habt, läuft und läuft aber von Anfang an im Hintergrund. Was wir jetzt natürlich nicht sehen ist, wann ist der eigentlich fertig? Weil jetzt haben wir ihn gestartet und ja, wir sehen ja nicht, was passiert. Woran wir sehen ist, wenn wir das nächste Mal eine neue Prompt anzeigen lassen, also im Zweifelsfall einfach neu Enter drücken und in der Zwischenzeit ist das im Hintergrund gestartete Programm fertig geworden und hat sich beendet, dann bekommen wir so eine Ausgabe, die uns jetzt sagt, dann zusammen mit dem Befehl, der im Hintergrund ausgeführt wurde. Und dann wissen wir so, jetzt ist unser Kopieren fertig, jetzt können wir unseren USB-Stick mit U-Mount USB anmounten und abziehen und mitnehmen. So, was kann man jetzt damit noch machen mit so Prozessen? Ja, können Sie jetzt irgendwie anhalten und auswählen, ob sie im Hintergrund oder im Vordergrund weiterlaufen sollen. Wir können sie von Anfang an im Hintergrund ausführen. Um da noch ein bisschen mehr Systematik reinzubringen, gibt es Jobs. Jobs zeigt einem alle in diesem Terminal gestarteten Prozesse an. Wirklich wichtig, nur die, die ihr aus diesem Terminal raus gestartet habt. Wenn ihr mehrere Terminalfenster auf habt, müsst ihr auch Jobs im richtigen Terminalfenster eingeben, um die Prozesse zu finden, nach denen ihr sucht. Und naja, diese Ausgabe sieht dann eben so aus. Und jetzt kommt ein bisschen mehr Systematik zu diesen Zahlen in den eckigen Klammern und zu den Plus- und Minuszeichen. Weil es ist nicht immer nur eine 1 plus, sondern jetzt gibt es da auch verschiedene Ausgaben. Und zwar, was das bedeutet, ist, diese Zahlen sind tatsächlich einfach Kürzel, mit denen ihr verschiedene Dinge auswählen könnt. Das heißt, wenn ihr nicht einfach nur FG tippt oder BG tippt, sondern da ein Prozent 1, 2, 3 dahinter schreibt, in dem Fall jetzt, könnt ihr auswählen, welchen dieser Prozesse ihr im Hintergrund weiter ausführen wollt oder im Vordergrund. Das Plus an dieser Stelle ist eben, wie hier unten auch steht, ein Hilfsmittel für euch, um euch zu sagen, welcher Job sonst automatisch gewählt wird. Das heißt, wenn ihr jetzt in der Situation, wo es ja drei mögliche Dinge gibt, die weiter ausgeführt werden könnten, wenn ihr in dieser Situation einfach nur FG ohne Parameter eintippt, dann wird dieses Cut weiter ausgeführt. So. Wir hatten vorhin das Steuerung C, ja, Steuerung oder Control C, um laufende Programme zu töten, Prozesse. Ich habe schon gesagt, das funktioniert nur für Dinge, die im Vordergrund laufen. Wenn ihr in einer Shell, in der gerade nichts im Vordergrund läuft, Control C drückt, dann geht das Control C an eure Shell. Und die Shell wird sich schließen. Deswegen wäre es doch irgendwie auch ganz praktisch, einen Weg zu haben, Prozesse zu töten, die nicht im Vordergrund laufen. Und ja, die gibt's, die heißt Kill. Kill kann man auf verschiedene Art und Weisen benutzen. Eine davon ist, es nimmt die gleiche Syntax entgegen wie FG und BG. Man kann nämlich auch mit Prozent und dann gefolgt von einer Zahl einen von den von Jobs aufgelisteten Prozessen mitteilen und dann wird es versuchen, diesen Prozess zu töten. Sofern der sich nicht weiter dagegen wehrt, wird er dann getötet und dann bekommt ihr beim nächsten Mal, wenn ihr prompt neu zeichnet, ein Terminated ausgegeben. Und dann wisst ihr, ja, dieser Prozess wurde erfolgreich beendet. Funktioniert wie schon zu Jobs natürlich nur bei Sachen, die ihr aus diesem Terminal rausgestellt habt. Dinge, die an gar keinem Terminal hängen oder die von einem anderen Terminal aus gestartet wurden, könnt ihr damit nicht starten. Die Alternative dazu ist Kill auf eine Process-ID. Das habe ich ganz am Anfang schon mal gesagt, dass jeder Prozess so eine eindeutige Process-ID hat. Und diese eindeutige Process-ID kann man auch als Parameter für Kill benutzen, dann ohne das Prozent. Und damit kann Kill auch beliebige Prozesse töten. Die Process-ID muss man aber halt erstmal rausfinden. Was gibt es dafür für Optionen? Naja, also die einfachste ist PS. Das listet einfach laufende Prozesse auf. Meist will man es wohl mit mindestens X und U als Parametern benutzen, weil ohne U gibt es ein bisschen wenig Infos über Prozesse aus. Und ohne X zeigt es einem wieder keine Prozesse an, die nicht an ein Terminal gebunden sind. Das heißt, Dinge, die man irgendwie über ein Icon aus der GUI rausgestartet hat, wird man so nicht sehen. Ist auch blöd. Ja, wie sieht das dann aus? Naja, das ist mal so eine Beispielausgabe von PS mit Parametern UX. Wir sehen da schön beschriftete Spalten. Es gibt eine User-Spalte. Hey, welchem User gehört dieser Prozess? Es gibt die PID, also die Process-ID. Das ist genau die Nummer, die wir jetzt fürs Kill brauchen. Und noch so ein bisschen andere Statistiken und zum Identifizieren ganz hinten eben die Command-Line, mit der das Programm gestartet wurde. Ja, Wer sich noch für ein bisschen mehr Sachen interessiert oder wer auch einfach einen komfortablen Weg zum Beenden von Programmen will, kann auch Hardtop benutzen oder Top, für das ich persönlich eher wenig Anwendungen sehe, außer man ist gerade auf einem Rechner, auf dem kein Hardtop drauf ist, weil Hardtop definitiv die schönere Variante ist. Das ist bunt und kommt irgendwie so dem Task Manager von Windows am nächsten. Das kann Auslastungsgrafiken anzeigen, kann Prozesse nach generierter Systemlast sortieren und kann auch direkt Prozesse abschießen. Und ja, hat sogar so eine Art grafisches User Interface auf der Konsole. Ja. Also, jetzt haben wir unsere Prozess-ID rausgefunden, die wir zum Killen benutzen wollen. Und dann tippen wir einfach Kill ein und die Prozess-ID und dann hoffen wir, dass das klappt. Wieder allgemeine Sache zu Unix-Programmen. Man erwartet von so einem Programm, dass es, wenn man es ausführt, auch das tut, für was es gemacht wurde. Deswegen, wenn Kill seinen Job macht, wird es vermutlich euch das nicht mitteilen und nicht sagen, juhu, ich habe es geschafft, ich habe den Prozess getötet. So, es wird ihn töten und danach kommt eine Prompt wieder und es gibt keinen weiteren Hinweis, dass das Kill erfolgreich war. Weil eigentlich erwartet man von einem Programm, dass es seinen Job tut. Ein Programm soll, wenn sie nicht tut, bitte eine Fehlermeldung ausgeben, aber im Erfolgsfall darf ein Programm ruhig still sein. Und das gilt für sehr, sehr viele Unix-Tools. Ja, wenn das aber irgendwie nicht funktioniert hat und Kill hat zwar nichts gesagt, aber das Programm ist trotzdem noch da, dann kann es daran liegen, dass das Programm gesagt hat, was, da kommt ein Killsignal? Nö, ignoriere ich. Ich will mich nicht beenden lassen. Für diesen Fall gibt es Kill minus 9. Das schickt dem Programm eine Nachricht, die es nicht ignorieren kann. Danach wird das Programm sehr, sehr wahrscheinlich, wenn ihr die nötigen Rechte dazu habt, beendet sein. Ist aber so eine Ultima Ratio, kann durchaus auch Dinge kaputt machen, weil ihr unterbrecht das Programm halt bei allem, was es gerade tut, ohne ihm eine Chance zu geben, wirklich sauber aufzuräumen. Das heißt, danach können halt auch irgendwelche halb angefangene, halb geschriebenen Dateien rumliegen und so Sachen. Das kann schon Dinge kaputt machen. Ja. Ansonsten, was gibt's noch? Es gibt auch ein Kill All. Das ist so einmal der Rundumschlag. Dem gibt man einen Prozessnamen mit und das tötet einfach mal alles, was so heißt. Sofern ihr die Rechte dazu habt, also wenn ihr das im ZIP ausführt, tötet ihr nicht alle Firefox-Sessions von allen Usern auf dem gleichen Rechner, sondern nur eure eigenen. Ja. Nein, sehr gut so. Funktioniert ansonsten genauso wie Kill, also man kann auch mit Minus und einer Zahl verschiedene Signale auswählen, wovon minus 9 für den Anfang definitiv das sein wird, was man am ehesten noch braucht. Ja, funktioniert auf anderen Unix-Systemen, die nicht Linux heißen, unter Umständen anders, aber die Gefahr, dass ihr einem Solaris begegnet, ist doch relativ gering inzwischen. Im ZIP wurden die alle ausgemustert. Ja. So. Das war's jetzt so viel zur Prozessverwaltung. Als nächstes kommen Pipes. Deswegen erstmal noch die Frage: Hat irgendjemand noch Fragen zu dem Prozessverwaltungsteil? Irgendwelche Unklarheiten? Wie man Dinge anhält, beendet, weitermachen lässt, gleich im Hintergrund ausführt, alles soweit verstanden? Okay. Naja, ob ihr es wirklich verstanden habt, werdet ihr dann schon in der Übung sehen. Dann machen wir jetzt mal mit Pipes weiter. Pipes sind Röhren. Das kann man an der Stelle ganz wortwörtlich so übersetzen. Manche Professoren tun das auch. Und auch wenn es ein bisschen sperrig klingt, das ist nicht so verkehrt. Weil Was machen so Röhren? Naja, so eine Röhre leitet einen Strom woanders hin um als da, wo er normalerweise hinfließen würde. Denn die Ströme, um die es hier gerade geht, sind die sogenannten Ein- und Ausgabestreams, Standard-In und Standard-Out. Das heißt, das, was ein Programm als Eingabe empfängt, wenn ihr auf der Tastatur tippt im Terminal, das ist Standard-In im Normalfall. Das, was ein Programm euch wieder auf dem Terminal ausgibt als Ergebnis, ist Standard-Out. Und ja, daneben, neben diesem Standard-Out, gibt es noch so ein Ding, was nicht ganz offensichtlich ist. Es gibt auch noch diese Standard-Error, also Standard-Error, die Standard-Fehlerausgabe. Die fällt nicht wirklich auf, weil das, was ein Programm über Standard-Error ausgibt, landet erstmal genauso auf eurem Terminal. Das landet genauso zwischen den Ausgaben, die von Standard-Out kommen und ist von denen eigentlich erstmal nicht zu unterscheiden. Das sieht nicht anders aus. Das ist auch nur Schrift. Aber wenn man mit Pipes arbeitet, macht das doch einen Unterschied. Also, wir haben jetzt hier so ein Programm. In dem Fall einfach LS, ganz einfaches Ding. Hatten wir im ersten Teil vom Unix-Kurs. Und was können wir jetzt mit diesem LS machen, wenn wir mit diesen Pipes ein bisschen spielen wollen. Naja, wir können die Ausgabe umleiten. Das heißt, dieses LS gibt uns ja aus, was sich in diesem Ordner so alles drin befindet als Inhalt. Und jetzt wollen wir das aber eigentlich gar nicht auf unserem Bildschirm sehen, sondern wir wollen jemandem eine Liste von all unseren Dateien in diesem einen Ordner zukommen lassen. Warum auch immer, vielleicht will er ja nachschauen, ob da was drin ist, was er hier brauchen kann oder so. Jetzt können wir das mit so einer spitzen Klammer machen. Diese spitze Klammer nach einem Befehl leitet die Ausgabe dieses Prozesses in eine Datei um. Das heißt, wir schreiben jetzt ls, spitze Klammer und irgendeinen Dateinamen. Und dann landet die Ausgabe von diesem ls in unserer Liste mit Dateien.txt und wird nicht auf der Ausgabe angezeigt, weil das haben wir jetzt ja gerade umgebogen. Ganz, ganz großes Vorsicht dabei. Diese einfache spitze Klammer überschreibt ohne Nachfrage. Wenn ihr in irgendeine Datei was reinpipet, ist alles, was danach in dieser Datei drin war, weg. Was euch an der Stelle dann nur noch bleibt, ist, wenn ihr es im ZIP gemacht habt, dass ihr irgendwie zu den ZIP-Admins rennt und die Fassung von letzter Nacht wiederbekommt. Das ist irgendwie gar nicht so cool. Sollte man aufpassen, was man damit tut. Was es deswegen, was ich von hier vorne auch schon gehört habe, auch noch gibt es, man kann auch zwei solche Spitzenklammern hintereinander machen. Und was das tut, ist, es hängt die Ausgabe, die dieses Programm, das ihr davor ausführt, an die Datei an. Das heißt, wenn es die Datei noch nicht gibt, dann ist es genauso wie bei einer Spitzenklammer, wird das einmal in die Datei. Dann wird die Datei angelegt und es wird in die Datei reingeschrieben. Das soll man auch dazu sagen. Wenn es eine Datei auch nicht gibt, wird sie bei diesem Befehl angelegt. Wenn es die Datei schon gibt, wird die Ausgabe einfach hinten an die vorhandene Ausgabe angehängt. Das heißt, am Ende von diesen zwei Zeilen habt ihr eine Dateiliste mit Dateien, in der der Inhalt dieser beiden Ordner Bilder und Urlaubsbilder aufgelistet ist. So, naja, jetzt haben wir diese Liste in einer Datei. Kriegen wir die da auch wieder raus? Ja, zum Beispiel mit der Eingabeumleitung. Genauso wie wir gerade eben die Ausgabe umgeleitet haben, können wir mit der anderen Spitzenklammer, die jetzt in dem Fall als so ein Trichter in das Programm rumzeigt, können wir auch die Eingabe in ein Programm leiten. Das heißt, jetzt bekommt unser Sort in diesem Beispiel hier, wenn wir es aufrufen, als Eingabe die Liste mit Dateien, die wir ihm reinpipen, wie man sagt. Ja, also, wenn man nämlich Sort so benutzen würde, dann würde er es erstmal auf eine Eingabe warten und ihr könnt jetzt dann eure Liste abtippen oder so. Das ist irgendwie nicht so hilfreich in den meisten Fällen. Was ihr stattdessen machen wollt, ist Sort und jetzt die spitze Klammer, die in das Sort rein zeigt. Und damit füttert ihr jetzt die Liste mit Dateien in das Sort rein und das Sort kann das damit machen, wofür es geschrieben wurde, nämlich sortieren. Oh, große Überraschung. Und ja, wird euch dann die sortierte Liste mit Dateien wieder ausspucken. Okay. Dabei zu beachten ist, man kann natürlich das auch kombinieren. Man kann eine Liste, also man kann die Datei in das Sort reinpipen und das Ergebnis in die nächste Datei pipen. Bitte, bitte nur in die nächste Datei und nicht wieder in dieselbe. Was in diesem Fall passiert, hängt sehr von eurem System ab. Es können komische Sachen passieren. Ein mögliches Ergebnis wäre zum Beispiel eine leere Datei. Oder eine Datei, in der alle Worte jetzt doppelt vorkommen oder irgendwas zwischendrin. Deswegen, das ist was, was man nicht machen will, sondern immer, wenn man Ein- und Ausgabe umleitet, das bitte, bitte immer in getrennte Dateien machen. Was ganz, ganz wichtig ist, worauf ich jetzt noch nicht weiter eingegangen bin, was nur immer so implizit in diesem Bild da oben mit war, ist, wenn irgendeines dieser Programme, die wir jetzt so benutzt haben, mal einen Fehler wirft, dann landet dieser Fehler trotz der umgeleiteten Ausgabe nicht in der Datei, sondern weil der Fehler nicht auf Standard Out ausgegeben wird, was jetzt in diese Datei zeigt, sondern auf Standard Error ausgegeben wird, wird die Fehlermeldung nach wie vor auf dem Bildschirm landen und wir sehen sie nach wie vor. Das ist auch so ein Ding, warum es ganz, ganz wichtig ist, beim Programmieren da tatsächlich dazwischen zu trennen, was man als Fehler ausgibt und was man als normale Ausgabe ausgibt. Ja, dann, man kann da auch noch komfortabler arbeiten, weil jetzt haben wir gerade ls getippt und haben das in der Datei gepappt und haben dann aus der Datei wieder in das Sort gepappt und ja, diese Datei zwischendrin war ja eigentlich total überflüssig. Deswegen kann man die auch einfach weglassen. Man kann die Ausgabe von einem Programm auch direkt in ein anderes Programm weiterfüttern. Und das geht mit dem eigentlichen Pipe-Symbol, was einfach dieser senkrechte Strich ist. Auf manchen Tastaturen ist der als ein durchbrochener senkrechter Strich dargestellt. Falls ihr gerade nicht wisst, nach was für Taste ihr suchen müsst. Ja, und was dieses Zeichen eben macht, das ist, es nimmt die Ausgabe von Programm 1 und füttert sie in Programm 2 rein. Das heißt, jetzt in unserem Beispiel, wir machen ein ls in dem Bilderordner, oder in den beiden Bilderordnern. Ja, okay, hier steht nochmal das, was wir gerade gemacht haben, und jetzt machen wir es aber richtig, und zwar so: Wir machen ein ls in den beiden Bilderordnern und pipen das nach sort, und sort gibt uns direkt die sortierte Variante aus, und wenn wir die jetzt in der Datei haben wollen, können wir natürlich davon jetzt auch noch die Ausgabe umleiten. Das geht nach wie vor. Da gibt es auch keine Grenzen. Man kann auch mehrere Pipes hintereinander hängen und da jetzt zwischendrin noch ein grep einbauen. Grep ist ein Programm, das Dinge durchsucht und filtert. Das heißt, damit kann ich jetzt zum Beispiel nach Peter oder nach ja, irgendwas anderem in dieser Liste suchen und dann habe ich danach nur noch die Worte und nur noch die Dateinamen, die Peter enthalten. So, das sähe dann so aus. Was nach wie vor alles auf meinem Bildschirm ankommt, sind die Fehlermeldungen von den ganzen Programmen. Auch das Pipe-Symbol biegt nur Standard Out um und nicht Standard Error.
Wie würde ich dann dem Grep an sich Dateien eingeben? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der soll nur einen Ordner durchsuchen ohne das LS, funktioniert das irgendwie?
Also grep durchsucht den Inhalt von Dateien. Das ist kein Programm zum Suchen innerhalb von Dateinamen an sich. Dafür gibt es Find. Wenn du mit grep den Inhalt von einem Ordner durchsuchen willst, kann grep zum einen tatsächlich selbst Dateien öffnen. Das steht auch in der Man-Page, dass man ihm nicht nur eine Liste von zu sortierenden Worten übergeben kann, sondern man kann ihm auch Dateien übergeben, die er aufmachen soll und in die er reinschauen soll. Oder du kannst natürlich die Dateien, die du durchsuchen willst, mit der Eingabeumleitung auch in das grep reinpipen. Also du kannst halt in dem Ordner, wo du Dinge durchsuchen willst, kannst du grep, wir suchen jetzt nach wieder Peter und als Eingabe benutzen wir Pipe aus ja, Bilder ist vielleicht jetzt ein dämliches Beispiel, aber so würden wir jetzt den Inhalt aller Dateien in Bilder in das grep reinwerfen.
Ohne die Pipe würde er quasi nur den derzeitigen Ordner durchsuchen. Indem wir.
Was? Das da ist kein Pipe, das soll ein Slash sein.
Ja, nee, aber ich
Oh.
meine, also
Ohne.
die Klammer da, die Umleitung. Nee, aber das ist ja die Spitze.
Grep ist dafür ein ganz schlechtes Beispiel, weil grep sowohl Sachen auf der Kommandozeile entgegennimmt, als auch selbst einfach Dateien aufmachen kann. Also es gibt Programme, die können selbst keine Dateien aufmachen, sondern die erwarten, dass du dem Programm, was es machen soll, auf der Kommandozeile mitgibst. Und wenn man grep aber Dateinamen gibt, dann macht grep einfach Dateien auf und schaut rein. So, ja, dann war es das tatsächlich auch schon zu den Pipes. Das ist ein sehr, sehr mächtiges Konzept von Unix tatsächlich, dass es diese Pipes gibt und mit ihnen kann man sehr, sehr viel anstellen, weil man kann beliebig eigentlich einfache Programme hintereinander verketten, um mit denen doch sehr, sehr komplexe Aufgaben als ein Ding zu bewerkstelligen. Weil man kann halt sagen, hey, ich habe hier einen Ordner mit Bildern, jetzt gebt mir mal alle JPG-Bilder, die diese Dateigröße haben und konvertiere die so, dass sie kleiner werden und pack sie dann zusammen und verschick sie per Mail. Und das kann man halt alles in eine Zeile schreiben. Und das funktioniert zum großen Teil deswegen, weil man eben diese ganzen einfachen Tools alle so hintereinander hängen kann und sie dadurch dazu bringen kann, dass aus vielen einfachen Tools am Ende ein komplexes Ding wird. Ja.
Gibt es da irgendwie so eine Bücherei von Verkettungen, die tun sind?
Also es gibt alle möglichen Sammlungen in der Richtung. Es gibt so irgendwie Command-Line-Magic, die eine Webseite pflegen mit so Skripten und ja, also generell so irgendwie, wenn man nach Bash-Skripten sucht, findet man auch gerade für so Beispiele, wie man Dinge hintereinander pipen kann und so echt viele Sachen. Und ein paar Sachen werde ich am Ende vermutlich auch noch mal erklären. So. Jetzt haben wir gerade zu lange auf der Folie gewartet. Deswegen ist der Beamer wieder ausgegangen, aber der sollte gleich wieder da sein zur Rechteverwaltung. Ja. Also, wer. Es geht hier ja irgendwie zum großen Teil doch um das, wie man sich so auch in dem ZIP-Pool zurechtfindet und wie man da überlebt. Und naja, der ZIP-Pool ist ein System mit over 9000 Users und da sind vielleicht auch ein paar gelangweilte Leute dabei, die nicht immer Gutes im Sinne haben. Das lässt sich nicht vermeiden und man muss Leuten nicht mehr Angriffsfläche bieten als nötig. Deswegen macht es auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn, sich ein bisschen was über Zugriffsrechte an Gedanken zu machen und zu verstehen, was man damit machen kann, wie man damit umgeht. Ja, weil man will möglicherweise oder ziemlich sicher eben eigene Dateien vor fremden Augen schützen. Man will nicht in irgendwelche automatisierten Plagiatschecks laufen, weil man die eigenen Dateien lesbar gemacht hat und deswegen Leute die eigenen Programmieraufgaben abgegeben haben, weil sie leider faul sind. Ja, und trotzdem muss das Rechtemanagement natürlich so Sachen zulassen, wie dass Administratoren trotzdem noch bestimmte Dinge machen können und was halt tatsächlich zwar viele Probleme vordergründig lösen könnte, aber auch nicht eine Lösung für alles, das ist alles zu verschlüsseln. Deswegen ist der Standardweg, wie man diese ganzen Probleme unter Linux versucht zu lösen, der Rechtsstaat in Anführungszeichen, der aus den Dateirechten besteht. Das heißt, jede Datei und jedes Verzeichnis haben einen Besitzer und haben Berechtigungen, wer mit dieser Datei was machen darf. Und das System selbst stellt sicher, dass diese Berechtigungen eingehalten werden und dass, wenn ihr eine Datei nicht lesen dürft, ihr das auch nicht könnt. Dieses Konzept besteht unter anderem aus Gruppen. Jeder User in einem Unix-artigen System ist immer Mitglied von mindestens einer Gruppe, kann aber Mitglied in beliebig vielen Gruppen sein. Hier im ZIP ist die Standardgruppe für zumindest Informatikstudenten IMMD Stutt. Sollte jemand hier sein, der nicht Informatik studiert oder schon mal in einem anderen Studium hier in der VU eingeschrieben war, dann kann das auch sein, dass ihr in einer anderen Benutzergruppe gelandet seid. Ja. Dieses IMMD Stutt ist im Übrigen so ein seltsames historisches Erbe. Das IMMD steht für das Institut für mathematische Maschinen- und Datenverarbeitung. Das ist der Name, den das Department Informatik hier bis vor 15 Jahren oder so hatte. Es gibt noch so ein paar Stellen, an denen man das sieht. Also es gibt noch ein paar Lehrstuhl-Homepages. Irgendwie die Lehrstuhl-Homepage vom Lehrstuhl 9 enthält in dem Pfad immer noch ein IMMD 9 zum Beispiel. Ja. Und an dieser Stelle sieht man es eben auch noch. Genau, dann neben den, also das gesamte Konzept sieht eben eine dreistufige Einteilung vor. Das heißt, es gibt User, das ist immer eindeutig, genau ein User. dem diese Datei gehört. Dann gibt es Gruppen, eine Gruppe, die einer Datei zugeordnet ist, auch genau eine, und es gibt alle anderen. Und für diese drei Kategorien kann man verschiedene Berechtigungen setzen. Und die Person, die diese Berechtigung setzen darf, ist der User, dem diese Datei gehört. Und diese Eigenschaft, Berechtigung setzen zu dürfen, ist eine intrinsische Eigenschaft des Users. Um eine Berechtigung auf einer Datei zu setzen, braucht ihr keine anderen Rechte auf dieser Datei. Wenn ihr auf dieser Datei kein Leserecht, kein Schreibrecht, kein Execute-Recht habt, das sind nämlich die drei Rechte, die es gibt, könnt ihr euch trotzdem diese Rechte geben, wenn euch selbst diese Datei gehört. Wie sieht man diese Rechte am einfachsten? Dafür gibt es einen Parameter für LS, LS-L. Das zeigt euch an, welche Rechte wer auf dieser Datei hat. Das heißt, hier in diesem Beispiel haben wir eine Datei, die gehört einem gewissen Simagrob und der Gruppe IMMD Stutt. Und auf dieser Datei hat der User Simagrob R- und W-Rechte, die Gruppe hat R-Rechte und others haben R-Rechte. Und drunter gibt es ein Programm und da gibt es noch Execute-Rechte oder X-Rechte. Ja, jetzt habe ich mich gerade schon verplappert und das schon verraten, für was das steht. Aber eigentlich kommen da noch so ein paar mehr Sachen dazu. Weil eine Sache, die manchmal ganz nett ist, weil es auf der Kommandozeile nicht immer eindeutig ist, hier steht, wenn eine Datei ein Ordner ist. Dann würde da ein kleines D stehen an dieser Stelle. Und ja, was ich jetzt gerade schon ein bisschen vorwegnehme, ist, diese Dinger sind eben so drei Gruppen. Und diese drei Gruppen entsprechen dem, was mit einer Datei der Owner oder der User, die Group und die Others anstellen dürfen. Und zwar RWX für Read, Write, Execute. Ganz ruhig, immer die Anfangsbuchstaben. Nein. Aber ja, irgendjemand meinte mal, dass das X da an dieser Stelle wohl einfacher zu merken wäre als ein E. Deswegen ist es RWX. Und wenn da ein Minus an der Stelle steht, dann darf die entsprechende Kategorie von Leuten das eben nicht. Also. Wir haben hier die Datei und auf der darf die Gruppe Group nur lesen, nicht schreiben, nicht ausführen. So. Jetzt haben wir hier sehen, wie wir sehen, was wir mit einer Datei machen dürfen und ja, was das bedeutet vielleicht ein bisschen, aber was können wir damit eigentlich noch so tun? Naja, wir können das anpassen. Es gibt, ja. Ja, wenn du Leserechte auf eine Datei hast, kannst du dir selbst die Datei holen und wenn du an der Stelle, wo du bist, Dateien ausführbar sein können, dann kannst du sie dort auch ausführbar machen und an dieser Stelle dann ausführen. Ja, das geht. Und danach kannst du sie natürlich an der Stelle auch verändern, aber das ist ja egal. Aber man kann halt auch verhindern, dass an bestimmten Dateien zum Beispiel dass an bestimmten Stellen Dateien überhaupt ausführbar sein können. Und natürlich, wenn du sie dir holst und du sie ausführst, heißt das ja nicht, dass sie dort bei dir das Gleiche tut, wie das, was sie da tun würde, wo sie ursprünglich gelegen hat. Also ein Skript, das den Ordner, in dem es selbst liegt, löscht, macht in dem Moment, in dem du es dir kopiert hast, natürlich was anderes. Oder ein Skript, das sich selbst löscht, macht in dem Fall, wo du es kopiert hast, was anderes als an der Stelle, wo es ursprünglich lag. Deswegen ist das schon durchaus auch eine wertvolle Unterscheidung und bedeutet nicht automatisch, dass wenn man eine Datei lesen kann, man sie auch immer ausführen kann. Naja, aber halt in einem anderen Kontext. Und da macht sie was anderes. Also deswegen ist das wichtig. Also ihr wollt auf einem Webserver trotzdem nicht alles ausführbar haben, nur weil jeder User, der auf dem Webserver, auch nicht alles, was jeder User, der auf die Webseite zugreift, lesen kann, sollte nicht alles ausführbar sein. Schon gleich gar nicht alles, was jemand schreiben kann. Weil wenn etwas schreibbar ist, dann kann der User da zum Beispiel auch sein Skript reinschreiben und die Datei komplett mit was anderem ersetzen und könnte erst dann auf eurem Server ausführen. Das wäre ja scheiße. So, jetzt haben wir irgendwie gesehen, wie man diese Rechte liest. Setzen tut man sie mit chmod. Das ist ein Befehl, mit dem man eben die Zugriffsrechte auf Dateien setzen kann. Der bekommt als letztes Parameter eine oder mehrere Dateien. Davor braucht es Argumente, die ihm sagen, was es denn tun soll. Und zwar dieses Mode-Argument notwendigerweise. Und optional, das, was man meist am ehesten noch brauchen wird, ist ein minus groß R. Wichtig, dass es ein großes R ist. Das setzt die Rechte, die ihr setzen wollt, rekursiv auf alle Unterordner und alle darin enthaltenen Dateien. Wie sieht dieses Mode-Argument jetzt aus? Naja, das besteht aus drei verschiedenen Teilen. Der erste Teil sagt, hey, für wen will ich eigentlich gerade überhaupt was verändern? Den User, die Gruppe, die Others oder alle zusammen? Dann, wie will ich das verändern? Ich kann Rechte hinzufügen mit einem Plus, ich kann Rechte wegnehmen mit einem Minus oder ich kann Rechte auf exakt das setzen mit einem Ist-Gleich. Und naja, welche Rechte gibt es? Keine Überraschung. RWX. Read, Write, Execute. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Beispiel. Wir rufen chmod auf mit dem Mode-Argument g plus rx auf die Datei foo.bar. Das heißt, was wir tun ist, wir geben allen Leuten, die in meiner Nutzergruppe sind, auch das Recht, diese Datei zu lesen und auszuführen. So, weiter. So ein paar Beispiele, was man da noch machen kann. Man kann diese, ja. Im ZIP-Pool hat dein User-Ordner standardmäßig Read und Write für, nein, Read und Execute für alle. Und du hast halt Read, Write, Execute auf dem Standardordner. Und unter Linux ist es so üblich, dass Dateien die Rechte von dem in ihnen liegenden Ordner erben beim Anlegen. Das heißt, wenn du eine Datei in einem Ordner anlegst, hat die die gleichen Rechte wie der Ordner, minus das Execute-Recht, weil das Execute-Recht auf Ordnern und Dateien was anderes bedeutet. Ja, das heißt, hier haben wir jetzt eben noch so ein paar Beispiele. Das heißt, man sieht schon, dieses Mode-Argument kann in dieser Syntax beliebig kompliziert werden. Man kann Rechte für mehrere Gruppen gleichzeitig vergeben, entziehen. Man Man kann das mit den gleichen Rechten machen oder wie in dem Beispiel ganz unten, man kann für verschiedene Leute, für verschiedene Kategorien verschiedene Rechte auf einmal setzen. Aber das ist irgendwie total unübersichtlich so und geht auch schöner. Weil das, wie ich das gerade eben erklärt habe, das mögen die Leute praktisch finden. Ich persönlich benutze das nie. Das, wie ich CH-Mod benutze, ist diese Syntax. Man kann nämlich statt dieses Mod-Argument so zu schreiben, wie ich es gerade erklärt habe, auch einfach eine dreistellige Zahl dahin schreiben. Und diese dreistellige Zahl kann irgendwas zwischen 000 und 777 sein. Wobei jede Stelle dafür steht, was eine dieser Kategorien darf. Die 100er Stelle steht dafür, was ihr als User dürft. Die 10er Stelle steht dafür, was die Gruppe darf. Und die Nuller stehen dafür, was Others dürfen. Wobei eine 0 an der jeweiligen Stelle bedeutet, dass niemand etwas darf. Nein, dass jemand nichts darf. Und ansonsten bedeutet eine 1, dass das Execute-Recht gesetzt ist. Eine 2, dass das Write-Recht gesetzt ist. Und eine 4, dass das Read-Recht gesetzt ist. Alle Berechtigungen könnt ihr euch daraus zusammenbauen. Diese Zahlen sind eindeutig, wenn ihr mal kurz drüber nachdenkt. Also es gibt keine Zahl, die sich da irgendwie aus verschiedenen Kombinationen zusammensetzen könnte, sondern 1, 2 und 4 in jeweils nur maximal einmal vorkommend ergeben halt genau die Zahlen zwischen 0 und 7. Und ja, 7 bedeutet eben, dass man alles darf. Die 5 hier in dem Beispiel stehen für Read und Execute ohne Write-Rechte. Ja. Tilde. Da hast du irgendwas falsch gemacht. Also CA Mod 700 Tilde funktioniert immer.
Muss dann Leerzeichen sein?
Ja.
Ja, das habe ich vielleicht vergessen.
Ja. Argumente werden immer durch Leerzeichen getrennt. Also außer es sind Parameter mit einem Bindestrich, die kann man hintereinander schreiben. Aber also zum Beispiel LS minus LA. Da braucht man kein Leerzeichen und nochmal ein Minus, sondern man kann das einfach zusammenschreiben, aber ansonsten immer Leerzeichen zwischen Argumenten machen. Ja, und wie ich gerade schon verraten habe, ist, wenn ihr der Owner einer Datei seid, spielen diese Rechte aber keine Rolle, ob ihr Rechte setzen könnt. Also die Datei, auf die ihr mal CA-Mod 000 gemacht habt, könnt ihr euch auch wieder Lese-, Schreibrechte alles geben, indem ihr CA-Mod 700 drauf macht. Fertig. Was man bei dieser Syntax beachten muss, ist, sie überbügelt halt wirklich einfach alle Rechte, die vorher auf den Dateien oder Ordnern gesetzt waren. Manchmal ist es durchaus praktisch, nur einzelne Rechte auf Dateien zu setzen. Wenn die Dateien alle unterschiedliche Rechte haben und man will irgendwie nur Others bestimmte Rechte wegnehmen, dann kann die andere Syntax durchaus praktisch sein. Ansonsten finde ich die persönlich eingängiger, aber das ist sicherlich auch Geschmackssache. So, also jetzt haben wir hier ein Verzeichnis dabei, zu erkennen eben an diesem kleinen d hier. Und dieses Verzeichnis ist jetzt executable. Executable heißt eigentlich, dass man das Ding ausführen kann. Das macht auf Dateien aber irgendwie we das macht auf Dateien viel Sinn, auf Ordnern aber irgendwie wenig Sinn. Weil, wie will man Ordner ausführen? Also, was das Executable auf Ordnern bedeutet, ist, man darf den Ordner betreten. Das heißt, wenn ihr CD und einen Ordnernamen macht und da kommt ein Permission denied, dann liegt das daran, dass das Executable-Bit für euch auf diesem Ordner nicht gesetzt ist. Wenn ihr in dem Ordner seid und ls macht und ihr bekommt nichts zurück, dann liegt das daran, dass der Ordner für euch nicht lesbar ist. Diese beiden Sachen sind tatsächlich an manchen Stellen durchaus sinnvoll zu trennen. Also jetzt zum Beispiel einen Ordner, der übers Netz erreichbar ist, der muss möglicherweise lesbar sein, dass der Webserver ihn anzeigen kann. Aber in dem muss man nicht sehen können, welche Dateien darin enthalten sind. Das heißt, auf diesem Ordner sollte man vermutlich nicht aller Welt ein Read geben, aber wahrscheinlich ein Execute. Ja, dann, ja, wir haben ja schon mal ganz am Anfang beim CRMod gehabt, dass es da dieses minus groß R für rekursiv gibt. Was passiert denn, wenn wir das jetzt machen? Wir sagen all plus rx und zwar rekursiv. Das Ergebnis dessen wird sein, dass alle Dateien in diesem Ordner auf einmal Executable-Bit gesetzt haben. Das ist gar nicht so sinnvoll. Also eigentlich will man wirklich nur Dateien, die tatsächlich auch sinnvollerweise ausführbare Programme enthalten, auch wirklich executable haben. Aber man will vermutlich ja Unterordner trotzdem für alle executable haben, dass die Leute auch da reinkommen. Weil das ist vermutlich der Sinn dessen, was wir hier gerade machen. Weil, ja, so ist das irgendwie beim Verzeichnis in Ordnung, bei dem Dokument executable nicht das, was wir wollten. Deswegen, was es stattdessen gibt, ist, es gibt noch so ein zusätzliches Argument, was wir bislang verschwiegen haben. Es gibt nämlich noch eine Variante von diesem Executable als Argument, und zwar Groß X. Groß X fügt genau da ein Executable-Bit hinzu, oder Executable-Erlaubnis hinzu, wo irgendjemand sie schon vorher hatte. Sprich, vermutlich nur bei ausführbaren Dateien und bei Ordnern. Und macht aber nicht beliebige Dateien ausführbar. Deswegen, wenn man CRMod minus R in dieser Syntax benutzt, will man vermutlich meistens Groß X und nicht Klein X benutzen. Ja, dann das Ding, was wir schon vorhin hatten. Ein Ding, warum ich das die ganze Zeit erzählen und warum das so wichtig ist, ist, naja, in der Standardeinstellung sieht halt euer Home-Verzeichnis irgendwie so aus: rwx für euch und r und x für alle anderen. Das ist vermutlich nicht das, was ihr wollt. Das zu ändern liegt aber in eurer Verantwortung, weswegen ich allen sehr raten würde, das gleich zu Beginn einmal zu machen und einmal CRMod 700 Tilde einzutippen. Ja, und wie gerade eben schon gesagt, da muss natürlich ein Leerzeichen dazwischen, weil das Tilde ist der Ordnername, den ihr schützen wollt. Das ist halt eine Abkürzung dafür, dass ihr nicht den Pfad zu eurem Home Directory schreiben müsst. Ja. Ja, du kannst Punkt, Punkt, Slash Benutzer-Account machen, du kannst Punkt, Punkt, Slash Dollar User schreiben.
Ich habe das nämlich vorhin gemacht, aber mit dem Punkt, Punkt, Slash Benutzer, den ich meine, er hat nichts geändert. Ich müsste aber jetzt auch nochmal nachgucken.
Gib mal ls-ld tilde ein. Also, ich meine, er sagt nichts, aber das ist ja normal. Also, CRMod gehört auch in die Kategorie, wenn es funktioniert hat, bin ich mal still. Ja.
Also, die Tilde steht für den.
Nein.
Fürs Home.
Fürs Home. Für dein Home Directory. Root ist ein Slash.
Okay. Und außer du bist root, dann ist root root.
Richtig, außer du bist root, dann ist root root, aber root bist du im ZIP hoffentlich nicht. Der letzte Root Exploit ist schon länger her.
Wie kriege ich das aber hin, dass jetzt dann alle Folgedateien, die so erstellt werden, dass da nicht plötzlich dann doch irgendwie eine Gruppenrecht da ist?
Wie gesagt, Dateien erben die Rechte von dem Ordner. Wenn du in dem Moment, wo du das gemacht hast, werden auch alle danach angelegten Dateien keine Rechte für die Gruppe haben. Du. Naja gut, auf dem ZipTemp willst du auch einmal diese Berechtigung setzen, aber es ist ja auch nur ein Ordner und da legst du auch alles innerhalb von dem Ordner an. Also wenn du jetzt für die beiden Ordner die Rechte setzt, bist du eigentlich auf derselben Seite. Du könntest noch dann minus R bei dem Befehl dazu machen, dass es tatsächlich rekursiv auf alle Unterordner von deinem Home Directory setzt. Das macht aber unter Umständen so ein paar Sachen kaputt wie das www-zip. Also das www-ZIP ist eine Möglichkeit, wie du auf, dass du hier im ZIP Dateien ablegst und die sind dann über einen Webbrowser verfügbar. Ja?
Wenn ich jetzt nur diesen Befehl eingebe und ich aber Dateien habe in meinem Home Directory, die Leserechte haben, können dann andere zugreifen, die den Direktpart haben zu den Dateien?
Ja. Nein. Ja, also auf Dateien, die direkt in einem Home liegen, nicht. Wenn es darin noch Unterordner gibt, auf die Execute-Bit für andere gesetzt ist, dann kommen sie da noch dran. Also man kann das für beliebige Unterordner wieder neu machen, aber richtig. Um eine Datei aufmachen zu können, brauchst du Execute auf dem Ordner, in dem die Datei ist. Um in den Ordner reinzukommen, brauchst du kein Execute auf dem Überordner. ja, dann neben dem, dass man Rechte setzt, kann man natürlich auch den Benutzer und dann auch noch die Gruppe von Dateien ändern. Das darf aber nur root. Sprich, caown ist ein netter Befehl, mit dem ändert ihr eben den Owner einer Datei. Aber das dürft ihr aus guten Gründen im ZIP nicht. Wir hatten ja schon im ersten Teil dieses Ding mit diesem Quota zum Beispiel. Ihr habt ja so einen begrenzten Speicherplatz. Wenn ihr jetzt auf einmal anderen Leuten Dateien schenken könntet, würden die auf einmal zu deren Quota zählen. Und dann könnt ihr dafür sorgen, dass andere Leute auf einmal keinen Speicherplatz mehr haben. Das wäre gar nicht so gut. Die Admins sind nicht böswillig und werden sowas nicht gegen euch machen. Nee, also ich meine, die Admins können mal schlecht gelaunt sein. Was sie dann machen, ist, sie schauen einmal in den ZIP rein, merken sich, an welchen Rechnern irgendwelche Kaffeetassen oder Limoflaschen neben der Tastatur stellen, gehen raus und sperren die ganzen User. Und wenn ihr euch das nächste Mal wieder einloggen wollt, geht's nicht. Dann müsst ihr zu den ZIP-Admins rennen und beichten, aber ja.
Kann ich eigentlich auch eine Datei User-Rechte für einen anderen User vergeben? Also, dass ich quasi nur einer bestimmten Person sage, okay, die darf jetzt da lesen und schreiben?
Ja.
Okay.
um deine Frage zu beantworten, ja, das ist genau das, was jetzt kommt. Das ist jetzt so das Ende von dem, was man mit chmod und diesem Rechtesystem machen kann, das sieht tatsächlich nur einzelne User und Gruppen und andere vor. Und da ist der Weg, wenn man einzelnen Leuten eine Datei teilen will, mache eine neue Gruppe und gehe selber in die Gruppe und gebe der Person auch eine Gruppenmitgliedschaft und dann ist alles gut. Das funktioniert aber halt nur, wenn man Root ist, weil um neue Gruppen anzulegen, muss man Root sein. Was es deswegen auch noch gibt und was deutlich feingranularer ist, sind sogenannte Access Control Lists. Dass auf einer Datei eine Access Control List existiert, verrät LS nur recht subtil, indem es da so ein Plus anzeigt hinter den Rechten. Was einfach heißen soll, hey, das sind die Rechte, aber da ist noch mehr. Wie dieses Mehr aussieht, verrät getFACL, also getFileAccessList. Und wie man setzt es mit setFACL in einer ja, fast eingängigen Syntax, die ich auch jedes Mal, wenn ich es mal benutze, wieder nachschaue. Deswegen, ja, das muss man sich alles nicht merken. Wenn man das mal braucht, in die Manpage schauen. Es ist gut zu wissen, dass es FACLs gibt, aber ACLs gibt, aber ja, so oft wie man das braucht, dafür tut es das, wenn man es jedes Mal in der Manpage nachschlägt, völlig. Oder manche grafischen Dateibrowser, wie unter anderem Nautilus, können auch direkt in der GUI so ACLs setzen, wenn man das jetzt vorziehen sollte. Ja, damit sind wir durch das Thema Rechteverwaltung durch. Gibt es dazu noch irgendwelche allgemeinen Fragen? Ja.
Ich habe ja immer noch Dateien, wo die alten Rechte existieren, wo andere vielleicht noch Leserechte und sonst was haben. Und wenn ich da dann jetzt einen neuen Unterordner stelle, dann kann da ja wieder theoretisch jeder auch immer noch zugreifen, oder?
Kommt drauf an, Minus R gesetzt hast nicht.
Nein, ja, aber Minus R hat
Na, ja, wenn du CRMod 700 minus R machst, dann bist du 100% auf der sicheren Seite. Ansonsten solltest du ja schauen, ob es noch irgendwelche Unterordner von dem Home gibt, in die andere Leute reinkommen. Wobei ich glaube, das ist in der Default-Einstellung einfach nicht so. Außer das .www-Verzeichnis. Aber das ist eben auch genau das Ding, wenn du CRMod minus R700 Tilde machst, dann wird auch dieses www-Verzeichnis für den Webserver nicht mehr lesbar und dann funktioniert das nicht mehr. Ah. Ja, genau. Genau. Ja, einfach ein bisschen sich damit vertraut machen, ein bisschen rumschauen im Home, wie sehen da die Rechte eigentlich für den Unterordner aus, dann kriegt man dafür eigentlich auch ein ganz gutes Gespür dafür, wer da gerade was darf und was man da ändern will. So, jetzt für all die, die nicht ihren ganzen Tag die ganze Woche in der Uni verbringen wollen und trotzdem mal was in der Uni ausführen wollen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Also vielleicht habt ihr irgendwas, was Linux will und ihr habt zu Hause eh kein Linux. Ihr wollt eure AUD-Abgaben testen und wollt wissen, dass die auch wirklich funktionieren, auch wenn die euer Tutor zum Testen ausführt. Weil wenn ihr die nur auf eurem eigenen Rechner zu Hause ausführt, dann ist es zwar schön, wenn das da funktioniert, aber letzten Endes es muss auch bei eurem Tutor, wenn er es ausprobiert, funktionieren. Das Testsystem für Programmieraufgaben ist, wenn der Lehrstuhl nicht explizit was anderes sagt, immer der ZIP. Und ihr solltet euch sicher sein, dass die Dinge, die ihr programmiert habt, einfach im ZIP funktionieren, weil dann seid ihr auf der sicheren Seite. Das ist zum Beispiel eben so ein klassischer Grund, warum man aus der Ferne in den ZIP will und der Weg dahin ist die Secure Shell. Die Secure Shell oder SSH, wie das Kommandozeilentool dafür heißt, hilft einem eben, sich von einem Rechner auf einen anderen zu verbinden und dann dort so zu arbeiten, als wäre man lokal an diesem Rechner. Oh. Wie funktioniert das? Ja, wie gesagt, es gibt diesen Befehl SSH und der braucht eigentlich nur ein Argument erstmal und das ist aber ein bisschen länger, das ist euer Login-Name und dann an einem Rechnernamen, mit dem ihr euch verbinden wollt. Die Rechnernamen im ZIP sind alle irgendwie FAU, Informatik, 0 und eine Zahl und ein Buchstabe. Also die 0, weil es gehört zu keinem Lehrstuhl. Wenn es um irgendwelche Rechner, die zu bestimmten Lehrstühlen geht, dann steht hier die Nummer des Lehrstuhls. Und ja, das sind einfach eigentlich aufsteigende Nummern. Also meistens stehen Rechner mit nebeneinander liegenden Nummern auch irgendwo nebeneinander. Ja.
Ich habe jetzt zu Hause Windows. Und welches virtuelle Terminal soll ich denn benutzen, um mich dann hier?
Kommt gleich.
Achso.
Wie man das Ganze mit Windows macht, kommt gleich noch. Ja, noch ein so ein Ding. Also klar, das Passwort, was ihr hier braucht, ist das gleiche, was ihr auch benutzt, wer euch physikalisch an den ZIP-Kisten anmeldet. Und hier noch als kleiner Tipp, wenn man mal innerhalb der Uni von einem Rechner auf einen anderen will, dann muss man nicht den gesamten Rechnernamen mit angeben, sondern kann man einfach nur den lokalen Teil des Rechnernamens nehmen und kann das .cs.vde weglassen. Ja, für den Fall, dass man, ja. Ja, dann teilst du dir alle Rechnerressourcen mit der Person. Und du kannst davon ausgehen, dass an jedem Rechner im ZIP, an dem du sitzt, vermutlich gerade 3 bis 4 andere Leute auch eingeloggt sind. Das ist auch der Hauptgrund, warum ihr bitte nie, nie, nie diese Rechner ausschaltet. Weil die 4 Leute, die da zur gleichen Zeit noch über SSH in dem Rechnen sitzen, werden dann ziemlich blöd schauen, wenn auf einmal der Rechner weg ist. Und selbst wenn der Rechner irgendwie in der GUI eingefroren ist und da nicht mehr reagiert, heißt das nicht, dass nicht nur die GUI eingefroren ist und man, wenn man da auf der Kommandozeile über SSH eingeloggt ist, der Rechner nicht noch wunderbar funktioniert und da immer noch Leute Dinge drauf tun. Ja. Weißt du was? Nee. Okay. So. Ja, unter Windows gibt es da verschiedene Möglichkeiten, wie man auch von Windows aus SSH benutzen kann. Das, was irgendwie schon alt und bewährt ist, ist PuTTY. Das hat eine grafische Konfiguration mit allen möglichen Optionen, die man sich relativ genau anschauen will, weil irgendwie in der Standardeinstellung, wenn man in dieses Fenster einen Rechtsklick macht, pastet das alles, was man gerade kopiert hat, automatisch da rein und schickt es auch gleich mit ab. Das ist manchmal nicht hilfreich, gerade wenn das jetzt irgendwie ein Chatfenster oder so ist. Genau das. Ja, deswegen, ja, PuTTY kann viele Sachen, aber hat auch irgendwie einige Macken. Was jetzt noch nicht hier auf den Folien vorkommt, was ich persönlich empfehlen würde, weil ich damit tatsächlich bessere Erfahrungen gemacht habe, ist, es gibt in diesem Chrome Web Store eine Google Chrome Erweiterung, die auch ein SSH-Client ist. Unter Linux und unter macOS das Ding zu benutzen, macht irgendwie wenig Sinn, außer man hat so ein komisches Chromebook. Aber unter Windows ist das Ding tatsächlich meiner Meinung nach zumindest für manche Sachen ein besserer SSH-Client als PuTTY. Weil es ein paar weniger Macken hat und sich irgendwie weniger wie so eine Microsoft-Kommandozeile anfühlt und mehr wie ein ordentliches Terminal. Deswegen, ja, das ist mein persönlicher Tipp dazu. Ich würde lieber diese Chrome Secure Shell benutzen und PuTTY ignorieren. Ja, dann können wir irgendwie aus der Ferne arbeiten, ja?
Rate ich einfach nach Rechnernamen oder, also ich meine, klar, VI 0 irgendwas oder 1?
Irgendwo kommt da auch noch so eine Auflistung von dem, was man tatsächlich nehmen will. Also, da, Kurzfassung, VI 00 A bis H oder VI 06 A bis G, glaube ich, sind die Rechner, die tatsächlich 24 Stunden laufen und nicht im PowerSafe sind. Man will irgendeinen davon nehmen und nicht die VI 06A, weil die VI 06A steht seit Jahren als Standardbeispiel hier auf diesen Folien und hunderte von Leuten tippen das ab und die Kiste hat die höchste Rechnerlast von allen im ganzen ZIP. ja. Warte mal,
Aber auf dem Handout, das wir am ersten Einführungstag bekommen, dieses Häppchen, da steht A drin.
Hm.
Also, dass das wirklich alle
haben. Ja, genau. Okay, also, jetzt haben wir, können wir irgendwie in der Ferne auf die Rechner zugreifen, können da Dinge machen, können da unsere Programme testen. Jetzt wollen wir unser Programm ja aber erstmal dahin bekommen, weil unser Programm haben wir irgendwie auf unserem Windows-Rechner zu Hause geschrieben und wir wollen es in ZIP bekommen. Naja, was gibt es dafür? Dafür gibt es SCP. Erstmal so die Linux-Kommandozeilen-Variante von dem. Ignoriert bitte mal diesen Slash hier, da kommt kein. Also, das soll heißen, dass. Ignoriert, aber das, was das heißen soll, ist, Quelle und Ziel haben dieses Format. Wenn ihr SCP benutzt, gebt ihr ein SCP, eine Quelle und ein Ziel und die sehen jeweils so aus. Das heißt, wie das, was ihr zum SSH benutzt, Login at Rechnername, Doppelpunkt und dann der Pfad zu der Datei auf diesem Rechner. Wenn ihr etwas ohne Doppelpunkt eingibt, interpretiert SCP das als einen lokalen Pfad, der auf diesem Rechner liegt, genauso wie CP. So.
Ah, Frage. Es ist nur der Rechnername, also nur das V, nicht das, was vorhin noch war mit dem Punkt CS zum
Anfang. Nein, das gehört zum Rechnernamen dazu.
Das gehört nur dazu.
Ja, okay. Weil es muss ja was Eindeutiges sein, über was er den Rechner im Internet findet. Ja. Wichtig dabei, SCP mag keine Leerzeichen und ja, der Doppelpunkt ist eben der Trenner zwischen Rechnername und dem lokalen Pfad. Das heißt, jetzt so Beispiel, wir wollen eine Datei aus unserem Home-Verzeichnis, weil wir heißen Simagrop, auf der VI06C kopieren und wohin wollen wir kopieren? Nach Punkt, also in den Ordner, in dem wir gerade sind. Das Ganze kann man natürlich auch ein bisschen weitermachen. Man kann kompliziertere Pfade an der Stelle angeben. In dem Fall jetzt ein absoluter Pfad, der fängt mit einem Slash an. Man kann Dinge von einem lokalen Rechner auf einen entfernten Rechner kopieren. Und man kann Dateien von einem entfernten Rechner auf einen anderen entfernten Rechner kopieren. Die nehmen jetzt alle aber den Umweg über den eigenen Rechner. Wie müsste ich das Ganze machen, um den Daten diesen Umweg zu sparen? Weil wenn das jetzt irgendwie große Dateien sind und meine Netzwerkanbindung ist nicht die schnellste, dann wird das ja auch nicht schnell. Naja, was ich stattdessen machen kann, ist, ich kann mich mit SSH auf einen der beiden Rechner verbinden. Und auf diesem Rechner SCP benutzen, das wird im Zweifelsfall deutlich schneller sein als diese Variante. So, und wenn ihr jetzt unter Windows-Dateien kopieren wollt, gibt es dafür tatsächlich ein ziemlich gut funktionierendes Programm namens WinSCP. Das ist auch kostenlos und kann, ja, genau das, was man von ihm erwartet, Dateien zwischen lokalen und entfernten Rechnern hin und her kopieren. Kann dabei tatsächlich auch mit Rechtsklick auf die Datei Rechte setzen und so Dinge. Alles, was man so will. Ja. Was wir schon gesehen haben, ist, wenn man jetzt das Ganze auf der Kommandozeile macht, muss man sich immer diese langen Namen merken. Und das ist irgendwie ganz schön unkomfortabel und man muss ganz schön viel tippen, weil das kann man auch nicht tab-completen. Das ist alles blöd. Was man deswegen machen will, ist, man will Rechner, die man häufig benutzt, in die SSH-Config schreiben. Das ist eine Datei, die liegt in eurem eigenen User-Ordner, also /.ssh, das heißt, das ist ein versteckter Ordner. Und da liegt eine Datei, die heißt einfach nur config, ohne irgendwelche Endungen. Und in dieser Datei könnt ihr Rechner eintragen, auf die ihr euch aus der Ferne verbinden wollt. Und zwar vergebt ihr einen Kurznamen, also in dem, den ihr in Zukunft dafür benutzen wollt, hier jetzt einfach ZIP, und sagt, dieser Rechner hat eigentlich diesen vollen Namen und hier gebt ihr an, was euer Username auf diesem Rechner ist. Und dann könnt ihr fortan einfach SSH mit diesem Kurznamen eintippen und landet auch da und ihr könnt das genauso bei SCP auch benutzen. Ja?
Könnte man da auch mehrere Rechner legen, die dann einfach abklappern, dann erst besten Interkraft verfügbar
ist? Nee, also du kannst natürlich da viele Rechner hinterlegen, du kannst da ganz viele Einträge machen, die mit Host anfangen, aber...
Für jeden Eintrag einen einzelnen Namen, den auch wenn ich eintippen müsste, wenn ich mit dem Ort
bin. Genau. Und ja, genau, wie hier steht es jetzt nochmal, so die Rechner, die 24 Stunden an sind, V06 A bis H und V00 A bis T sogar. Verschiedene Rechner abzuklappern. Weiß ich,
du musst eigentlich so einen Ping-Request machen. So, bist du erreichbar für mich? Ja, nein.
Das sind 5 Zeilen in Bash-Skript. Und außerdem ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Ding, dass man bei den meisten Rechnern, auf die man sich mit SSH verbindet, davon ausgeht, dass die immer verfügbar sind. Also, das ist. Ja. Dann braucht das SSH relativ lang und wird dann irgendwann sagen, ja, sorry, couldn't connect to host.
Okay.
Genau, das war es auch schon irgendwie soweit zur SSH. Vielleicht nur eine Kleinigkeit, weil wir schon jetzt irgendwie alternative Clients, so PuTTY und dieses Chrome Secure Shell erwähnt haben. Was ich außerdem auch noch benutze, wofür vielleicht nicht jeder von euch eine Anwendung sieht, ist, es gibt natürlich so SSH-Clients zum Beispiel auch für so Android-Smartphones. Da gibt es so diesen sogenannten ConnectBot, was jetzt irgendwie so das gängigste Ding ist. Dann kann man sich auch mit seinem Handy per SSH auf andere Rechner verbinden, wenn man da irgendwie mal ganz schnell was machen will. Und ich habe gehört, für iPhones gibt es da auch was. Ja, also jetzt kommt noch so ein bisschen so das Bonuszeug, was hier hinten in den Folien ist, für je nachdem, wie schnell man damit ist. Andere Kommandos, die... von denen man mal noch was gehört haben kann. Ich werde mir da jetzt nicht mehr allzu viel Zeit lassen, weil wir haben irgendwie noch so 4 Minuten, bis wir hier formal fertig sein sollen. Aber trotzdem mal kurz ansprechen, einfach so Sachen, von denen man mal gehört haben sollte, dass es sie gibt. Also, ja, da ist Find, das sucht nach Dateien. Dem kann man alle möglichen Dinge in Parametern mitgeben. Wie groß soll eine Datei sein? Was für einen Typ soll sie haben? Was darf im Dateinamen vorkommen? Wann soll sie erstellt sein? Und alle solche Sachen. Die Manpage dafür ist definitiv lesenswert und wird man auch öfter mal beim Gebrauch vermutlich nachschlagen müssen. Grep ist wiederum ein sehr mächtiges Tool, um innerhalb von Dateien zu suchen. Zum Packen und Entpacken von Dateien gibt es alle möglichen Kommandos, von denen, wenn es tatsächlich um spezifische Unix-Dateien oder Linux-Dateien geht, Tara so das gebräuchlichste ist, das auch ja, eine Vielzahl an Optionen kennt, die man gern mal erst wieder nachschauen muss, welche man jetzt gerade für diesen Dateityp, um diesen Dateityp zu entpacken braucht. Sort hatten wir vorhin schon, sortiert Dinge, unique sortiert duplizierte Zeilen, die direkt nacheinander kommen aus, wohlgemerkt nur direkt hintereinander. Das heißt, im Zweifelsfall will man, dass unique funktioniert, Dinge erst durch Sort einmal leiten und dann durch unique, weil dann sind auch wirklich alle Duplikate weg. Head und Tail geben einem den Anfang und das Ende von Dateien. Und zwar entweder nur die erste Zeile oder auch eine bestimmte Anzahl von Zeilen. Das kann bei sehr großen Dateien, jetzt irgendwelche Logs, die über Jahre irgendwelche Fehler mitprotokolliert haben und jeden Tag um 1000 Zeilen wachsen, durchaus ganz praktisch sein, wenn man sich da nur das Ende anschaut. Cut ist für so Programme, die ihre Ausgaben in Spalten machen, wie zum Beispiel PS ganz praktisch, weil man damit Spalten ausschneiden kann und dann am Ende als Ergebnis nur den Inhalt von einzelnen Spalten bekommt. Warum Org hier steht, weiß ich immer noch nicht. Und WC ist ganz praktisch, um Worte, Zeichen, Zeilen zu zählen. Kann man auch über Parameter sagen, was er genau zählen soll. In der Standardeinstellung zählt er alles drei. Ja, noch ein bisschen so Beispiel, was kann man da so machen. Also Find will irgendwie so ein Directory haben, das es durchsuchen soll. Und kann man dann verschiedene Sachen sagen, nach denen es filtern soll. So Name mit Groß-Kleinschreibung, sag mir bitte nur Dateien, nur Directories. Kleiner Spoiler, ein Find dürft ihr im zweiten oder dritten Semester mal selber programmieren. Ist das jetzt? Drittes inzwischen, okay. Sieht in der Anwendung dann so aus. Wir sagen in dem Ordner Music, zeig mir alles, was case-insensitive.mp3 enthält, dann finden wir halt auch eine Datei, bei der irgendjemand es für eine gute Idee hielt, die Dateiendung groß zu schreiben. Grep sucht eben nach dem, was man ihm über die Standardeingabe gibt oder in Dateien. Und gibt nur Zeilen aus, die tatsächlich Treffer enthalten. Das heißt, das ist so ein bisschen so ein Ding, ob man Grep jetzt als Filter oder als Suche sieht. Man kann es als beides benutzen. Jetzt wollten wir hier zum Beispiel nur Einträge, die mit SSH zu tun haben, was es so an laufenden Services gibt, sehen und dann machen wir es auf die entsprechende Datei und sehen genau nur diese Zeilen, in denen SSH vorkommt. Wie gesagt, die Optionen für TAR schaut man sich eh irgendwie jedes Mal nochmal aufs Neue nach, welche man jetzt an der Stelle gerade braucht. Das ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Ja, das ist jetzt irgendwie nochmal so, was wir vorhin schon mal hatten. Sort kann noch so ein paar andere Sachen. Die tatsächlich wichtigsten beiden sind wohl diese zwei, dass man mit Sort-R die Sortierreihenfolge umdrehen kann und dass man mit N eine numerische Sortierung haben kann, weil die alphabetische Sortierung vielleicht nicht immer das ist, was man will. Ja, so die 1,5 Stunden sind rum. Das, was jetzt irgendwie noch kommen würde, wären ja Beispiele für die anderen Sachen. Die könnt ihr euch mal auch durchklicken. Ich werde es jetzt nicht mehr würde ich drauf eingehen, weil davon bleibt eh nicht viel hängen. Das hier ist halt noch irgendwie mal so ein kleines Beispiel, was man so mit, wir pipen Dinge hintereinander an Sachen erzeugen kann, ohne zu erklären, was dieses AWK an dieser Stelle eigentlich tut. Ja, kann man da halt eine Auflistung bekommen, welchen Befehl man eigentlich wie oft eingetippt hat. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und hoffe euch dann jetzt alle gleich drüben im ZIP zu sehen für den zweiten Teil der Rechnerübung.